SWR 2 Tandem
Hörer live mit Sophie König. Ja, das ist mein Name und ich muss sagen, ich heiße eigentlich ganz gern so. Aber Umfragen zufolge sind rund 10% aller Deutschen mit ihrem Namen gar nicht glücklich. Ja, schließlich können Vor- wie Nachname uns ewigen Hänseleien aussetzen, uns zum ewigen Buchstabieren verdammen oder sogar unsere Bildungs- und Berufschancen beeinflussen. Zum Beispiel, wenn unser Name bei unseren Mitmenschen mit Vorurteilen verknüpft ist. Was bedeutet also unser Name für unsere Identität? Darüber wollen wir heute Abend in Hörer live sprechen. Auf welchen Namen hören Sie, liebe Hörer? Und sind Sie zufrieden damit? Erleben auch Sie, dass Ihr Name Ihr Leben und wie Ihre Mitmenschen Ihnen begegnen beeinflusst? Dann rufen Sie uns an und erzählen Sie uns davon. Die Nummer ist die 07221 2000. 07221 2000. Oder mailen Sie an tandem@swr.de. Unser Gast bei Hörer live ist die Sprachwissenschaftlerin Gabriele Rodriguez. Sie berät unter anderem Eltern bei der Namenssuche und erforscht die Ursprünge von Namen am Namenkundlichen Institut der Universität Leipzig. Von dort ist sie uns jetzt auch zugeschaltet. Guten Abend, Frau Rodriguez.
Guten Abend.
Ja, Frau Rodriguez, wenn wir jetzt mal mit unseren eigenen Namen anfangen. Ihrer, finde ich, der klingt sehr exotisch. Da habe ich gleich ein Bild im Kopf. Eine dunkelhaarige, feurige Spanierin. Stimmt das?
Stimmt leider nicht. aber ich habe diesen Namen von meinem Ehemann, der aus dem spanischen Sprachraum kommt.
Aha.
Interessant an dem Namen ist, es ist ein spanischer Familienname, der in Spanien zum Beispiel zu den häufigsten Familiennamen gehört, wie bei uns Müller-Meyer-Schulze, geht aber zurück aufs Germanische.
Aha, wie das?
Es ist so, dass im 6. Jahrhundert der Westgotenkönig Roderich auf die Iberische Halbinsel kam und dort seinen Namen gelassen hat. Roderich, der Ruhmreiche aus dem Germanischen. Und daraus wurde dann Rodrigo, also die Eltern nannten ihre Kinder nach dem Feldherrn Roderich oder beziehungsweise Rodrigo. Und Rodriguez bedeutet nichts anderes als Sohn des.
Aha. Deshalb ist der Name auch in Spanien so häufig? Oder im gesamten spanischen Sprachraum?
Unter anderem auch. In diese Gruppe gehören viele spanische Familiennamen. González, Fernández. Da stecken in all diesen Namen germanische Rufnamen mit der Endung EZ am Ende im Sinne von Sohn des, zeigt auch, dass im romanischen Sprachraum, also Spanien zum Beispiel, der Familienzusammenhalt eine viel größere Rolle spielt als bei uns, weil in Deutschland die 10 häufigsten Familiennamen gehen auf Berufsbezeichnung zurück.
Ja, Sie haben es ja schon genannt. Müller,
Meyer,
Becker.
Schulze, ja.
Was ist ein Meyer
für einen Beruf? Ein Aufseher,
ah. Ja.
Mein Mädchenname lautet übrigens Hagemeyer aus dem Westfälischen. Also ein Meier, der Hage ist eine Einfriedung, also der dieses Stück Land verwaltet hat oder dort Aufseher war. Das heißt, im Mittelalter waren die Berufe, standen im deutschen Sprachraum an erster Stelle.
Sie, liebe Hörer, erzählen Sie uns, was Sie mit Ihrem Namen oder zum Beispiel dem Namen Ihrer Kinder verbinden. Wenn Sie etwas über den Ursprung Ihres Namens erfahren wollen oder zum Beispiel unsicher sind bei der Namenwahl für Ihr Kind, dann können Sie Frau Rodriguez auch dazu Fragen stellen. Rufen Sie uns an unter der Nummer 07221 2000. Ich sag's nochmal, 07221 2000. Ja, wie ist es denn zum Beispiel mit meinem Nachnamen, König? Ist ja eigentlich relativ geläufig, gerade in Deutschland, aber haben jetzt alle Könige in Deutschland adlige Wurzeln?
Nein, nur der, wenn überhaupt. Also König, es gibt ja solche Namen wie König, Kaiser, Graf, Hofmann gehört auch dazu. In der Regel wurden im Mittelalter die Menschen so genannt, die eben für einen König oder für einen Grafen tätig waren. Aber es gibt auch die sogenannten Übernamen oder Eigenschaftsnamen, die Menschen gegeben wurden nach bestimmten Eigenschaften, nach bestimmten Auffälligkeiten. Also ein Mensch, der sich so wie ein König verhalten hat, der konnte diesen Namen auch bekommen. Deshalb ist der Familienname so häufig.
Ah, okay. Also damit bin ich noch kein König oder der Nachfahre eines Königs, sondern vielleicht eben von einem Bediensteten eines Königs
zum
oder
Beispiel,
jemand, der
ja.
sich so verhalten hat.
Aber interessant ist, ich habe mal vor einigen Jahren von einer Studie gelesen, dass zum Beispiel Menschen, die solche Namen tragen wie König, Kaiser, ja, da denkt man ja an diese Titel, sofort irgendwie ein bisschen ein besseres Ansehen haben.
Das habe ich auch gelesen. Also zum Beispiel der König wird besser angesehen als der Bauer.
Genau,
wissen Sie, woran das liegt?
Weil diese Namen ja transparent sind. Ja, man weiß, was ein König ist, man weiß, was ein Bauer ist. Und man kann auch diesen Unterschied sehen. König steht höher als Bauer. Selbst im Schachspiel haben sie genau das Gleiche. Und es ist wahrscheinlich im Unterbewusstsein sofort diese Assoziation da. Und die überträgt man dann auch auf die Familiennamen und auf die Namensträger.
Das heißt aber, ja, dass gerade bei so Namen, wo jeder sofort eine Assoziation hat, eben König, Bauer, weiß ja irgendwie jeder, was das ist, da kommt ja sofort auch, ja, Vorurteil ist vielleicht zu viel, wobei es gibt ja auch positive Vorurteile. Die kommen dann gleich mit, genauso wie ich bei Rodriguez eben an die feurige Spanierin denken, obwohl sie es eben nur angeheiratet ist.
Ja,
übrigens
ja.
ist mein König auch nur angeheiratet. So viel dazu.
Weil Sie von Bauer gesprochen haben, im 16., 17. Jahrhundert war es üblich in gebildeten Familien, diese deutschen Familiennamen ins Griechische oder Lateinische zu übertragen. Und wenn Sie einen Herrn Agricola hören, klingt das natürlich sehr edel, sehr hochtrabend, ist aber einfach nur die Übertragung vom Familiennamen Bauer.
Jetzt haben wir schon gehört, dass in Deutschland die Namen oft durch diese Berufsbezeichnungen zustande kommen. Was gibt es denn noch? Sie haben Eigenschaften genannt. Also weiß oder ich habe
zum Beispiel.
Klein,
also wenn,
genau.
Ich hatte ja gesagt, die häufigsten Familiennamen gehen auf Berufsbezeichnungen zurück und danach kommt dann der erste Name aus Übernamen, als aus Eigenschaftsnamen. Das ist klein, also der Kleine. Das heißt, der erste Namensträger ist aufgefallen, weil er kleiner war als die übrige Bevölkerung. Interessant ist, da hat man auch mal sich die ganzen Namensträger angeschaut bei Klein. Und es ist tatsächlich so, dass die meisten Namensträger immer noch kleiner sind als der Durchschnitt.
Aha, ja,
nicht alle, aber zum großen Teil. Also die Eigenschaften, dann die älteste Gruppe ist wahrscheinlich auch die Namen, die auf Rufnamen zurückgehen. Mhm. Wir haben ja auch Familiennamen wie Otto, Walter,
oder Hermann.
Hermann zum Beispiel. Das heißt, der Sohn war dann der Sohn des und bekam den Namen des Vaters mit als Beiname. Oder, wir haben insgesamt 5 Gruppen, das waren die 3. Dann haben wir noch die Herkunftsbezeichnung, zum Beispiel Hamburger, Berliner und so weiter. Diese Namen zeigen die Herkunft aus einem bestimmten Ort an. Also wir haben im Mittelalter ja auch eine Mobilität. Das sind Menschen vom Lande zum Beispiel in die Stadt gezogen, wurden dort als Stadtbürger aufgenommen. Und da erschien dann in den Urkunden, erschienen ist Johannes aus dem Ort so und so. Ja, das sind die Herkunftsbezeichnungen und es gibt noch die Wohnstättenbezeichnungen, wie zum Beispiel Steinbach. Das heißt, der erste Namensträger hatte seine Wohnstätte an einem steinigen Bach.
Was haben Sie, liebe Zuhörer, schon erlebt in Bezug auf Ihren Namen? Müssen Sie zum Beispiel ständig buchstabieren? Kommt die Post bei Ihnen nie an? Oder haben Sie vielleicht einen berühmten Namensvetter, mit dem Sie oft verwechselt werden? Dann rufen Sie uns an. Und erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Unsere Nummer ist die 07221-2000. Oder Sie können uns auch eine Mail schreiben. Das geht übrigens auch anonym. tandem@swr.de, wenn Sie zum Beispiel eine Frage haben. Was Nachnamen so alles mit uns anstellen können, dafür haben wir ein kleines Hörbeispiel gefunden. Es ist ein Ausschnitt aus einem Artikel einer Journalistin, die hat einen ganz ungewöhnlichen Namen.
Mein Name ist Lara Doktor. Wenn ich mich vorstelle, schaut mich mein Gegenüber zunächst ungläubig, schließlich amüsiert an und hakt danach: Du heißt wirklich Doktor? Ich nicke ermattet. Das ist ja unglaublich, wenn du dann mal einen Doktor machst. Dann bist du ein Doppeldoktor. Stopp, bitte. Ich heiße seit 25 Jahren Doktor, höre seit einem Vierteljahrhundert die gleichen Witze und kenne sie alle. Der andere hält sich den Bauch vor Lachen. Ich werde zu Stein. Nun hindert mich mein persönliches Handicap keineswegs daran, über die zahlreichen Leidensgenossen und ihre grotesken Namen zu lachen. Wirklich lästig wird es, wenn man beruflich auf das Vertrauen von Menschen angewiesen ist, der eigene Name jedoch genau dies zu verhindern droht. Wie lange mögen wohl die Wasserhähne der Firma Rost und Söhne halten? Fühlt sich ein Alkoholiker wohler, wenn er bei der Suchtberatung Blaues Kreuz in Wuppertal anruft und Herrn Schluckebier an der Strippe hat?
Ja, Frau Rodriguez, jetzt haben wir kuriose Namen. Wir haben ja schon über die Herkunft von Namen gesprochen. Wie kommen denn solche Namen zustande? Also waren Frau Doktors Ahnen alle medizinisch bewandert und die von Herrn Schluckebier alle Alkoholiker?
Ich fange mal mit Schluckebier an. Das ist ein sogenannter Übername. Der geht auf einen Satznamen zurück. Also, Entschuldigung. Geht auf diesen Satz Schlucke Bier zurück. Und es ist tatsächlich so, dass der erste Namensträger gern mal ein Bierchen getrunken hat. Das heißt aber nicht, dass er Alkoholiker war. Einfach, er hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Bier getrunken als die anderen. Dann der Name Doktor, muss man dazu sagen, dass der in der Regel jüdischen Ursprungs ist. Ist ein relativ junger Name, auch noch transparent, geht tatsächlich auf die Bezeichnung des Doktors zurück. Ein ähnliches Beispiel ist der Familienname Drucker. Drucker, denkt man, ist ein deutscher Familienname, ist auch ein jüdischer Familienname. Und zwar deshalb, weil wir sprechen davon, dass die Familiennamen im Zeitraum angefangen 12. Jahrhundert bis ca. 14., 15. Jahrhundert ist dieser Entwicklungsprozess anzusetzen. Und wir haben im 14., 15. Jahrhundert dann schon bei der deutschen Bevölkerung vererbbare Familiennamen. Das Druckerhandwerk, also das Drucken, was ja von Herrn Gutenberg erfunden wurde, liegt nach der Festsetzung von Familiennamen bei Deutschen. Das heißt, dieses Handwerk konnte nicht mehr mit in die Familiennamenbildung eingehen. Und die jüdische Bevölkerung hatte ja bis ins 16., 17. Jahrhundert gar keine Familiennamen. Sie mussten dann im 18. Jahrhundert per Dekret Familiennamen annehmen. Und da haben zum Beispiel jüdische Menschen, die Drucker waren, dann auch so einen Familiennamen selbst angenommen.
Wir haben jetzt eine erste Hörerin in der Leitung, die auch einen, finde ich, zumindest besonders schönen Namen trägt. Guten Abend, Frau Schönwitz.
Ja, grüß Sie. Jetzt
hallo, Frau Schönwitz.
Ja, er erweckt immer ein bisschen Heiterkeit. Und wenn man das nur auf den Gesichtern sieht, ist das schon schön. Aber wenn man es hört, am Telefon zum Beispiel, ich muss sagen, ich trage den Namen sehr gern. Es ist natürlich so, dann sagt man mal, ja, das ist ja, kommt ja aus dem Osten, die Witze sind ja alle aus dem Osten. Und dann lache ich wieder und sage, das stimmt schon, da kommt er wohl her. Aber wenn es Ihnen nicht gefällt, sagen wir Bel Esprit. Bel Esprit ist schöner Geist. Mhm. Und das ist genau das Gleiche, denn Witz ist Geist. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ja. Ich bin glücklich mit dem Namen, weil er immer ein Lächeln lockt.
Aber es ist nicht Ihr Mädchenname?
Nein, der ist es nicht. Aber ich muss Ihnen sagen, ich habe mich so mit ihm identifizieren gelernt. Er hat mir immer gefallen. Dazu natürlich auch der Träger. Der Träger hat mich überzeugt, so mag ich heißen. Ja, genau. Doch, nein, es ist ein erheiternder Name. Und es ist schön, wenn Menschen, die ein trübes Gesicht machen, hören sie den Namen, ja, habe ich richtig gehört? Und dann lachen sie oder lächeln sie. Sehen sie, und dann ist ein bisschen Licht in deren Tag gekommen.
Ist es Ihnen auch schon passiert, dass die Leute dachten, sie veräppeln sie?
Nein, nie. Nein, nie. Das liegt aber sicherlich an meiner sehr schönen Sprache. Ich glaube, wenn man das so überzeugt und schön spricht, dann nein, man hat mich nie veräppelt. Nein, zu keiner Zeit.
Das Interessante an diesem Namen ist, wir verstehen heute schönen Witz. Aber er geht zurück auf einen slawischen Ortsnamen, der gar nichts mit schön und nichts mit Witz zu tun hat.
Ich weiß, ich bin dem schon nachgegangen, aber es ist schön, dass Sie das genau jetzt erwähnen.
Ja. Frau Schönwitz, wir haben hier ein Echo, weil Sie, glaube ich, Ihr Radio noch zu Hause anhaben. Kann das sein? Deswegen?
Nein, ich habe es wirklich ganz leise gestellt, aber ich muss Ihnen sagen, wir sind momentan unterwegs mit den schnellen Netzen und dann passieren solche Sachen. Ich bin in der Bibliothek und müsste jetzt marschieren, um das leiser zu machen.
Na, dann wollen wir die anderen in der Bibliothek nicht länger stören. Vielen Dank für Ihren Beitrag, Frau Schönwitz, und weiterhin viel Spaß mit Ihrem Namen. Ja, Frau Rodriguez, der Name Schön und Witz, das sind ja auch oft so zusammengesetzte Namen, also sage ich jetzt mal als Laie. Gibt es auch Schlechtwitz zum Beispiel als Namen?
Nein, gibt es nicht. Also ich muss da dazu was sagen. Es ist tatsächlich so, dass viele Namen, ich sage nicht Witz, sondern auf Itz, im Osten entstanden sind. Also in Ostdeutschland, die gehen in der Regel auf slawische Ortsnamen auf Itza zurück. Das W müsste hier in dem Namen, er geht auf einen Ortsnamen zurück, schön, müsste man gucken, kann ich jetzt so aus dem Stegreif nicht sagen, aber wir haben da unsere Quellen und können genau sehen, was steckt da drin. Also der Stamm, das W gehört zum Stamm und Itz ist einfach nur die Endung. Also im Sinne von die Leute aus dem Ort oder je nachdem, was da drin steckt.
Jetzt haben Frau Schönwitz und ich etwas gemeinsam, Sie auch. Wir alle haben unseren Namen geändert durch Heirat. Und ich muss sagen, obwohl ich noch nie so wirklich an meinem Mädchennamen gehangen habe, war es am Anfang natürlich trotzdem komisch, auf einmal anders zu heißen. Aber am meisten hat mich eigentlich gestört, wenn man mich vor der Hochzeit schon mit Frau König so ganz automatisch angesprochen hat. Aber ich war das für mich noch gar nicht. Und irgendwie hat es mich auch gekränkt, dass es scheinbar irgendwie immer noch so gesellschaftlich vorausgesetzt wird, dass bei einem Ehepaar die Frau den Namen des Mannes annimmt. Also so 1950. Dabei habe ich das Gefühl, heute behalten Frauen viel öfter ihren Namen, oder?
Ja, das kommt heute schon sehr häufig vor. Man weiß mittlerweile gar nicht, lebt dieses Elternpaar, ich habe ja viel mit Eltern zu tun, lebt es nur zusammen oder ist es tatsächlich verheiratet, weil beide ihren Familiennamen beibehalten haben. Es kommt auch vor, dass sie dann noch den Mädchen- oder auch Mannesnamen mit dazustellen. Es gibt aber auch Fälle, bei denen die Männer den Namen der Frau annehmen. Ja, also es ist immer.
Ja, das stimmt.
Ja, so wie es eben.
Oder eben der Doppelname.
Oder der Doppelname. Wie es bei mir, ich war sehr froh, meinen Mädchennamen ablegen zu können, weil ich leider unter diesem, ist ein ganz normaler Name, Hagemeyer, also eigentlich nichts Negatives, aber in meiner Schulzeit wurde ich immer gehänselt. Also was da alles draus gemacht wurde, Hageleier, Gagelgeier und so weiter. Und da war ich eigentlich ganz froh, mal einen anderen Namen annehmen zu können, der da keinen Spielraum für Spott zuließ.
Ja, ich muss sagen, bei mir hat auch eine Rolle gespielt, dass ich es schon schön finde, wenn man dann eben verheiratet ist, vielleicht Nachwuchs plant, dass dann alle auch denselben Namen haben. Das hat ja auch was mit Familie, mit Zugehörigkeit zu tun.
Das stimmt. Und das ist heute oft ein Problem. Wenn die Eltern, wenn sie verheiratet sind, aber ihre Namen beibehalten und sie bekommen ein Kind, dann müssen sie sich für einen Familiennamen entscheiden. Und es gibt immer mehr Eltern, die sagen, wir möchten aber beide Familiennamen dem Kind mitgeben. Und da gibt es auch Gerichtsurteile, die sagen, das geht in Deutschland nicht. Manche Eltern versuchen das zu umgehen, indem sie dann bei mir nachfragen, ob der Familienname, der jetzt nicht dem Kind mitgegeben wird, vielleicht als Beivorname mitgegeben werden kann. Aha. Manchmal klappt das, manchmal nicht. Eine Familie Frank wollte zum Beispiel der Tochter den Familiennamen ein Elternteil mit dem Familiennamen Frank wollte der Tochter dann Frank noch als Beivornamen mitgeben. Da musste ich leider sagen, Frank ist ein männlicher Vorname. Wenn es ein Junge gewesen wäre, kein Problem. Aber bei einem Mädchen, da muss man dann Franka nehmen. Oder der Familienname Anders. Ja, wir hatten gesagt, es gibt Familiennamen, die gehen auf Rufnamen zurück. Anders geht auf den heiligen Andreas zurück. Und anders ist zum Beispiel auch in Lettland ein ganz normaler männlicher Vorname. Mhm. Da ging das. Also da konnte der Sohn Anders noch mit als zweiten oder dritten Vornamen bekommen.
Aha, okay. Das ist dann sozusagen der Trick. Wir sprechen gleich noch mehr über Ihre Sprechstunde und auch darüber, ja, wie Sie Eltern beraten bei der Namenswahl für Ihren Nachwuchs. Wir haben noch eine Hörerin bei uns, und zwar Brigitta Mangartz. Guten Abend, Frau Mangartz.
Guten Abend.
Sie sagen, Ihr Name wurde im Familienkreis als schönster Name ausgewählt. Meinen Sie damit jetzt Ihren Nachnamen oder Ihren Vornamen?
Der Nachname. Ja, aber es war so, um diese Situation zu beschreiben. Es waren drei Generationen. Ich bin die Seniorin. Dann waren meine Kinder und meine Enkel da. Und meine Enkelin schlug vor, hat so ein klein bisschen Familiengeschichte aufnotiert und dann hat sie gesagt, ich möchte doch mal wissen, welcher Name euch am besten gefällt. Und sie fragte ihren Vater, das ist mein Schwiegersohn, der nannte meinen Namen. Meine Schwiegertochter wurde gefragt und sie nannte meinen Namen, meine Tochter, und alle fanden meinen Namen am schönsten. Und ich bin richtig glücklich, in dieser Sendung zu sprechen, nämlich ich habe gerne in diese Familie eingeheiratet. Mein Mädchenname war nicht so schön, ich hieß nicht Hinz und Kunz, aber Kunze. Und ich habe Mangartz sehr gerne eingetauscht, war damals auch berufstätig. Als ich mich an meiner Dienststelle meldete, schaute mich die Sekretärin an und sagte, das ist aber ein schöner Name. So, jetzt Schluss. Die genaue Bedeutung weiß ich nicht. Ich bin ihr nur, glaube ich, nahe gekommen.
Frau Rodriguez, Ihr Stichwort.
Ja, Mangartz. Ich bin jetzt nicht bei mir in der Beratungsstelle, da könnte ich jetzt sofort in den Büchern schauen. So auf Anhieb kann ich natürlich nicht sagen, was da drin steckt. Ich vermute, dass da tatsächlich auch ein alter germanischer Rufname drin ist, der im Laufe der Jahrhunderte ein bisschen umgestaltet wurde. Aha. Also wir kennen ja die Rufnamen Mangold zum Beispiel.
Ja.
Ne? Wenn Sie wirklich Interesse haben, was nun genau drinsteckt, Einfach mal auf unsere Homepage schauen oder bei uns anrufen und wir geben auch telefonische Auskünfte.
Ja, ich kann also nur dazu sagen, er kommt aus der Ecke, wo man auch Lennartz und Gerhards heißt, also so Richtung Aachen.
Am Niederrhein sind diese Namen verbreitet und das bestätigt im Prinzip meine Vermutung. Ja. Wenn, egal ob nun am Ende ein S oder ein Z steht, es geht auf ein Genitiv S zurück. Ja?
Ja.
Wenn davor ein T ist, kann das eben TS zu Z werden oder TZ und bedeutet nichts anderes Sohn des. Das ist wie bei meinem Familiennamen EZ, haben wir eben besonders am Niederrhein, da gibt es Friedrichs, Formen, da haben sie diese Rufnamen und überall ein S hinten dran und teilweise auch ein Z. Und das sind dann Familiennamen, die gehen auf einen Rufnamen zurück in einer erstarrten, so nennen wir das, genitivischen Form im Sinne von Sohn des.
Ja.
Also Frau Mangartz, vielleicht vielen Dank für Ihren Beitrag. Vielleicht rufen Sie ja trotzdem auch einfach nochmal an am Namenkundlichen Institut der Universität Leipzig. Dann können Sie sich von Frau Rodriguez noch weiter beraten lassen.
Kann
vielen
ich
Dank.
Die Sendung, die Nummer hören, die Telefonnummer?
Frau Rodriguez sagen.
Ja, bitte.
Können Sie ins Internet schauen?
Nee, das kann ich nicht. Ich habe kein Internet.
Ja, weil auf der Homepage ist alles drauf, was wir so anbieten.
Also Frau Mangartz, dann machen wir es so, wir haben ja Ihre Telefonnummer in der Regie und wir melden uns bei Ihnen und stellen da den Kontakt nochmal her.
Ja. Das ist lieb.
Besten Schönen
Dank.
Abend.
Danke gleichfalls. Danke.
Frau Rodriguez, jetzt haben wir einen kleinen Eindruck in Ihre Beratung bekommen. Da geht es ja einerseits um den Ursprung von Namen, aber andererseits eben rufen auch Eltern bei Ihnen an, in Ihrer Sprechstunde, die Rat suchen bei der Namenswahl für ihr Kind. Und einen kleinen Einblick in Ihre Arbeit konnten wir bei SWR2 Tandem schon heute Morgen bekommen im Feature, was gelaufen ist. Und wir hören jetzt noch mal kurz da rein.
Namenberatung, Rodriguez, guten Tag. Also Leon, L-I-O-N, ja, oder Lion, je nachdem, wie man es ausspricht, der müsste dem Standesamt vorlegen, bei dem zweiten Namen. Den
Beratungstag bei der Namenberatungsstelle in Leipzig. Das Telefon klingelt alle paar Minuten. Hier sucht eine Mutter Rat, die ihren Sohn Leon von nennen will.
Wird aber mittlerweile auch als männlicher Vorname eingetragen. Da müssten Sie bei Ihrem Standesamt nachfragen, ob die den schon vorliegen haben. Wenn nicht, besteht die Möglichkeit, dass wir Ihnen da ein Kurzgutachten erstellen, aus dem hervorgeht, dass dieser Name für Mädchen und für Jungen zulässig ist.
Frau Rodriguez, Leon von, also von als Vorname, wollte diese Mutter ihrem Jungen nennen. Hm. Ist das schon außergewöhnlich für Sie oder ist das ein harmloser Fall?
Ja, das ist schon doch ein außergewöhnlicher Fall, wenn Sie so wollen, weil da ist ja eine bestimmte Denkweise dahinter, ne? V-O-N. Man möchte da den Namen etwas edler machen, weil ja Adelsbezeichnungen dieses von ursprünglich trugen. Es ist so, dass die Standesbeamten haben das internationale Handbuch der Vornamen. Da steht ein weiblicher Name drin, der wird geschrieben V-O-N, wird aber niemals von gesprochen, sondern von, weil das ist eine Kurzform von Yvonne. Mhm. Ja. Mittlerweile ist es aber auch so, dass durch ausländischen Einfluss auch eine männliche Form, eigentlich Yvonne, wenn Sie so wollen, nach Deutschland gekommen ist. Ich persönlich würde es meinem Kind nicht mitgeben, aber ja gut, es gibt Eintragungen und das musste ich in dem Fall bestätigen.
Also die Mutter wollte sozusagen so ein bisschen diesen adligen Anstrich geben.
Genau.
Leon von Müller würde jetzt aber dann
zum
auch
Beispiel
gehen.
Ich weiß nicht mehr, wie der Familienname war. Ja, das würde gehen, natürlich.
Und hat das die Mutter auch so begründet, als sie angerufen hat? Oder begründen die Leute das meistens nicht, sondern denen geht's denen nur darum, ist es erlaubt oder nicht?
Also es gibt viele, die erzählen mir die ganze Geschichte. Es gibt andere, die einfach nur sagen, geht der Name oder geht er nicht. Ich komme oft mit denen, wenn ich die Eltern am Apparat habe, es rufen ja auch Standesämter an. Wenn ich die Eltern am Apparat habe, frage ich natürlich, wie kommen sie denn auf den Namen, wo kommt denn der her? Also heute zum Beispiel auch wieder wurden nach Namen gefragt, die den Standesämtern vorliegen. Aber die Eltern wollten die Schreibweise ein bisschen ändern, ob das möglich ist. Also viele erzählen schon, warum das so ist, warum sie gerade diese Form gewählt haben.
Wir sprechen gleich noch über ungewöhnliche Vornamen für Kinder. Frau Kraft hat uns angerufen. Sie war Kindergärtnerin und möchte erzählen, dass sie ein Kind betreut hat mit einem ganz komischen Namen. Frau Kraft.
Ja, ich wollte da bloß dazu sagen, das war ein schwieriger Nachname im Kindergarten.
Nachname,
Ja, und das Kind war zum ersten Mal im Kindergarten und dann habe ich sie gefragt, wie heißt du denn? Dann hat sie gesagt, Wilma. Und weiter, das kannst du sowieso nicht schreiben, ich sag dir's. S-Z-C-Z-Y-R-B-A. Und das war ihr Nachname. Und das ist aus der rausgesprudelt wie ein Wasserfall.
Also die konnte schon ganz früh buchstabieren, weil das offensichtlich bei dem Namen Not tut.
Ja, ihre Mutter hat ja das gesagt, du sagst, das kannst du sowieso nicht schreiben, weil das anders ausgesprochen wird als. Und das heißt Tschirba.
Tschirba, ja.
S-Z-C-Z-Y-R-B-A.
Das ist ein polnischer Familienname.
Ja, das ist ein polnischer Familienname.
Genau. Ich habe oft solche Fälle, dass dann Deutsche zu mir kommen, die so einen polnischen Namen tragen und wirklich auch Probleme haben mit der Aussprache, mit der Schreibweise und den dann ändern lassen wollen.
Ach, also die Wilma, die gibt es immer noch.
Das ist schön.
Ja.
Frau Rodriguez, wenn man diesen Namen dann ändern lassen will, wird er dann eingedeutscht oder wie wird es dann gemacht?
Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Man kann die Schreibweise vereinfachen, dass man es eindeutscht, ja, also so wie es gesprochen wird, so schreiben. Oder ich habe auch Fälle, dass zum Beispiel, Ich erforsche, was steckt denn in diesem polnischen Familiennamen drin? Und dann suchen wir nach dem deutschen Äquivalent. Ja, also wenn zum Beispiel fällt mir jetzt gerade was ein. Ich hatte meinen polnischen Familiennamen, da steckte der Andreas drin. Die polnische Variante war auch wieder so eine Konsonantenhäufung, die man nicht aussprechen konnte. Und der Mann hat sich dann nicht für Anders, sondern für Andersson entschieden, weil noch ein Ski hinten war. Polnische Familiennamen auf Ski bedeuten auch Sohn des.
Frau Kraft, vielen Dank für Ihren Anruf. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Ja, danke schön. Jetzt kann ich auflegen.
Ja, jetzt können Sie auflegen.
Ja, danke.
Tschüss. So, und jetzt, weil wir das vorhin nicht spontan liefern konnten, vielleicht nochmal für alle, die jetzt auch Interesse bekommen haben und vielleicht sich auch mal beraten lassen möchten. Und zwar, die E-Mail-Adresse ist namenberatung@uni-leipzig.de. Namenberatung, zusammengeschrieben und klein, @uni-leipzig.de. Und die Telefonnummer ist die 0341 97 37 463.
Beziehungsweise 468, das ist mein Apparat.
So, dann kommen Sie nämlich direkt bei Frau Rodriguez durch. Vergangene Woche hat die Gesellschaft für deutsche Sprache die jährliche Hitliste der beliebtesten Vornamen rausgegeben. Da kam Marie für Mädchen und Elias für Jungs. Es gab aber natürlich auch mal wieder ausgefallene Namen. Kuttel oder Fips wurden von den Standesämtern zum Beispiel akzeptiert. Gescheitert sind Eltern zum Beispiel mit Urmel oder Bandito. Ihr Kollege Professor Jürgen Udolf vom Zentrum für Namenforschung hat im Spiegel Online-Interview zum Beispiel von Namen nahe an der Kindesmisshandlung gesprochen. Zu Recht?
Ich würde sagen ja und nein. Ich habe ja nun jeden Tag mit ungewöhnlichen Namen zu tun. Man muss immer jeden Fall prüfen, der da kommt. Also die Anfragen in den letzten Jahren haben sich auch in die Richtung entwickelt, dass wir sehr viele ausländische Namen als Anfragen bekommen. Das hängt einfach damit zusammen, dass jedes vierte Kind, was in Deutschland geboren wird, mittlerweile Migrationshintergrund hat. Und da werden natürlich aus anderen Kulturräumen die Namen genommen. Dann ist es so, dass gerade bei deutschen Eltern die Möglichkeiten heute so groß sind wie noch nie. Sie können im Internet nach Namen suchen, sie können sich in den Medien inspirieren lassen.
Von Prominenten,
Man
auf die absurdesten Ideen.
Ja, ja. Zurzeit gibt es auch so einen kleinen Trend, dass Fantasy-Serien Serien mit nicht realen Inhalten und entsprechend auch ganz neuen Namen, die keine Tradition haben, die jetzt bei uns angefragt werden, vergeben werden. Das sind manchmal schöne Namen dabei, also die auch sehr weiblich klingen, zum Beispiel Sansa oder Khaleesi. Aber manchmal sind das auch Namen, also Momono, Suke und so weiter. Also da würde ich dann schon sagen, ob das Kind damit so glücklich wird. Deshalb meine Antwort ja und nein. Also es kommt immer auf den Einzelfall drauf an.
Aber wann raten Sie denn von einem Namen ab? Also welche Kriterien gelten da?
Also wir haben in Deutschland generell die freie Vornamenwahl, aber es gibt drei Kriterien, nach denen die Standesbeamten und auch wir entscheiden. Der Name sollte als Vorname erkennbar sein oder irgendwo schon als Vorname belegt sein. Also Vornamencharakter, das bezieht sich auch auf Namen, die jetzt vielleicht neu gebildet werden. Dann sollte der Name das Geschlecht erkennen lassen. Wenn nicht, sollte man noch einen zweiten Namen dazu nehmen. Und das Kind sollte nicht lächerlich gemacht werden über den Namen. Also das Wohl des Kindes spielt eine Rolle.
Ja, aber da gibt es ja wahrscheinlich auch Grenzfälle. Also nehmen wir mal Chantal, Joel oder Kevin oder wie auch immer, Namen, wo man einfach auch schon aus Studien weiß, dass die eventuell stigmatisiert sind. Trotzdem ist es ja ein ganz normaler, zulässiger Name.
Ja, schon. Also es gibt ja auch im Verhalten, was die Vornamenwahl angeht, Unterschiede. Also gebildete Leute, die gehen da ganz anders ran. Die greifen auch mehr zu solchen Namen, die eine Tradition haben, die auch nicht so auffällig sind. Und bildungsfernere Schichten, die eben sich ganz stark von den Medien leiten lassen, die denken da wahrscheinlich weniger an das Kind. Die gehen davon aus, dass der Name super klingt, das ist was Besonderes. Aber was dann der Name mit dem Kind macht, das können sie noch nicht abschätzen.
Das wurde auch gesagt bei den beliebtesten Vornamen, dass die Deutschen vor allen Dingen rein nach dem Klang gehen. Deswegen sind auch Namen mit vielen Vokalen besonders beliebt. Was gibt es denn noch für Motive, wonach ich den Namen wählen kann? Also zum Beispiel die Bedeutung oder passt er gut zum Nachnamen? Da gibt es ja tausend Überlegungen, die man anstellen kann. Worauf sollte ich jetzt, im Übrigen ist es tatsächlich so, dass ich im Oktober mein erstes Kind erwarte. Namen steht eigentlich schon fest, aber trotzdem macht man sich ja ganz viele Gedanken. Worauf sollte ich achten?
Es sollte ein Name sein, der vielleicht schon eine Tradition in Deutschland hat. Weil man sieht tatsächlich, dass die ganz neuen Namen, die erst in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, doch schon ein bisschen mit Vorurteilen behaftet sind. Er sollte mit dem Familiennamen gut zusammenpassen. Man sollte immer schauen, dass es ist ja so, dass Kinder in der Schule aus Namen alles Mögliche machen. Da sollte man schauen, dass da nicht irgendwie ein lustiger Effekt zum Beispiel aus der Namenkombination Vor- und Familienname entsteht oder wenn er abgekürzt wird, dass da nichts Ungewöhnliches daraus entsteht. Ja, und ich sage den Eltern immer, stellen Sie sich vor, Sie würden selbst so heißen, wie würden Sie sich damit fühlen?
Ja, also das ist vielleicht ein ganz guter Rat. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, die hat auch einen außergewöhnlichen Vornamen, aber auch Nachnamen. Notburger Tiroler, spreche ich das jetzt richtig aus?
Ja, ist richtig.
Tiroler geschrieben, also, nur mit zwei L.
Genau, mit Y auch.
Genau.
Ja, so wie es im Barock ja oft gehandhabt worden ist, dass das dann so ein bisschen edler gemacht worden ist mit Y und TH und Doppel-L und solchen Sachen.
Aber auf meinem schlauen Zettel hier steht, dass Sie sich schon öfter geärgert haben über Ihren Nachnamen.
Als Kind habe ich mich furchtbar geärgert, weil ich fand, meine Geschwister haben alle ganz normale Namen bekommen, Eva und Martin und hatte solche gängigen Namen und nur ich habe geheißen wie Heilige und Klosterschwestern.
Aber übrigens, diese altdeutsch-germanischen Namen, und dazu gehört ja Notburger, die sind wieder im Kommen.
Ja, ja, gut, aber wissen Sie, das war zu meiner Zeit anders.
Ja, haben Sie nur diesen einen Namen?
Nee, ich habe als zweiten Namen noch Maria und immer wenn ich im Ausland war, weil das war für Griechen, Italiener, Franzosen
schwierig, ne?
Völlig unmöglich,
ja,
das irgendwie klar zu machen, dann hieß ich immer Maria. Das war leicht.
Dafür haben Sie einen schönen Familiennamen, der sehr, wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe, die Herkunft des ersten Namensträgers aus dem Tirol anzeigt.
Das ist anzunehmen. Also mein Vater stammt zwar aus Oberbayern, aber das ist ziemlich sicher, dass seine Vorfahren irgendwo
aus dem Tirol kommen. Und da sieht man so richtig schön ein typisch bayerischer Familienname, der auf ER endet. ER im Bayerischen bedeutet Herkunft aus.
Genau. Ja, richtig. Die Tiroler sind lustig.
Ist denn der Vorname Notburger auch mal verkürzt worden? Haben Sie den verkürzt?
Ja, als Kind hieß ich dann Burgel. Aber das war auch nicht so toll. Burgel, Gurgel, das ging dann auch immer in solche Späße über.
Aber im Burg steckt hier die Burg der Schutz drin. Eigentlich von der Bedeutung her ein sehr, sehr schöner Name, aber von der Lautstruktur natürlich gewöhnungsbedürftig. Ja, ja. Ne? Also,
Frau Tiroler, Frau Rodriguez, ich möchte ungern in Ihren netten Flausch eingrätschen, aber ich muss leider, weil ich die Uhr hier sehe und wir kommen leider schon zum Ende unserer Sendung. Aber auch für Sie, Frau Tiroler, vielleicht, wenn Sie noch Näheres erfahren wollen, können Sie ja vielleicht auch noch mal anrufen bei Frau Rodriguez bei der Namenberatung. Das ist die 0341 9737 463.
Acht.
Kommt die Durchwahl von
Rodriguez. Also ich muss dazu sagen, die 463 ist unsere zentrale Nummer.
Und die Durchwahl ist die 468.
Das ist mein Apparat. Und wunderbar. Die 463, gut, wenn die 463 nicht besetzt ist, dann wird es zu mir geleitet.
So, Frau Rodriguez, vielen Dank, dass Sie Gast in unserer Sendung waren. Und ich danke allen, die angerufen haben und die zugehört haben fürs Mitdiskutieren. Das war SWR 2 Tandem Hörer live. Die Redaktion hatte Petra Malwitz. Hier im Programm geht es jetzt weiter nach den Nachrichten mit SWR 2 Alte Musik. Mein Name ist Sophie König. Tschüss.